diese ganzen, könnte man sagen, Oberflächenspannungen, die existieren, geben eben dem Bild eben eine Körperlichkeit, die mich auch immer selbst fasziniert. Es ist wirklich schön, mit der Hand einfach in die Farbe zu gehen und sie auch wirklich auf der Haut zu spüren und sie wirklich sozusagen ins Bild ganz wörtlich hineinzutragen mit der Hand. Das ist was ganz anderes, als einen Pinsel zu nehmen, wo so viel Distanz zwischen der Farbe und der Hand existiert oder mir.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der britisch-deutsche Maler Michael Müller. Hallo Michael.
Guten Morgen.
Michael, mich interessiert immer am meisten, wie meine Gäste zur Kunst gekommen sind. Wie bist du zur Kunst gekommen und zu dem, ja, zu der Möglichkeit, professioneller Künstler zu werden?
Mein Vater hatte einen Handwerksbetrieb. Und ein Kunde von uns, Dr. Lachinal, hat früher für die internationalen Tage in Ingelheim jeweils einmal im Jahr eine Kunstausstellung gemacht. Und an einem Samstag kam er aus Paris zurück und die Heizung ist ausgefallen. Und ich und mein Vater sind morgens zur Reparatur und Herr Dr. Lachinal fragte mich, ob ich einen Pfund Butter für ihn kaufen könnte. Mhm. Und gab mir tatsächlich einen 50-D-Mark-Schein. Und das war, als Kind war das unglaublich. Und mein Vater hat mir gleichzeitig nochmal 2 D-Mark-Stück gegeben und gesagt, das wechselt dir niemand. Mhm. Und dann habe ich ihm die Butter gekauft und gab ihm die Butter und den 50-D-Mark-Schein zurück. Und dann sagte er, kostet die Butter nichts. Tags darauf bin ich zu meinem Vater und gesagt, ich glaube, der Dr. Lachinal, der ist dumm. Der glaubt wirklich, dass die Butter nichts kostet. Und dann meint mein Vater zu mir, nee, das ist ein Mann, der ist vielleicht einer der intelligentesten Männer. Und Dr. Lachinal hat mir dann aus Dank, dass ich die Butter besorgte, mich durch seine Ausstellung geführt damals, kuratiert hat. Und es war so tatsächlich so der erste unmittelbare Kontakt. Also es war noch beim Aufbau, die Ausstellung war gerade im Entstehen und ich durfte da als kleiner Junge durch diese Ausstellung flitzen.
Aha. Wie alt warst du da?
Ich muss da so um die 10 gewesen sein, schätze ich jetzt mal. Und da war es eigentlich geschehen.
Ah, interessant. So bist du quasi. Und was für Kunst war das?
Das war damals überwiegend...
Informell wahrscheinlich, oder?
Nee. Es war, er hatte einen ganz großen Faible für die Franzosen gehabt, also Picasso, Toulouse-Lautrec. Und also das war so die wirkliche unmittelbare Begegnung, weil zu Hause morgens gab es überhaupt keine Kunst. Ich glaube, nicht mal ein Bild.
Interessant. Und du warst quasi schon, eigentlich war designiert schon, du übernimmst den
Handwerksbetrieb. Genau, das war so schon alles so festgelegt. Also meine Eltern kommen wirklich aus sehr kleinen, einfachen, armen Verhältnissen und haben diesen kleinen Betrieb aufgebaut. Und natürlich hat der Vater schon geplant, irgendwie was nach seinem Entstehungsphase dieses Unternehmens, dass der Sohn das übernimmt. Und ich wurde schon als Kind mit auf die Baustelle genommen und musste den Beruf, trotz dass ich aufs Gymnasium gegangen bin, erlernen.
Und dann hast du da Kunst kennengelernt, aber das war natürlich alles schon, das war quasi Kunstgeschichte. Also das war
über. Gut, aber wenn man gar keine kennt, gibt es erstmal auch noch nicht mal eine Geschichte.
Ja.
Tatsächlich überwiegend in dieser Zeit habe ich mich sozusagen wirklich mit, ich glaube, Picasso war derjenige, der wirklich, ich konnte zwar hervorragend zeichnen.
Aber nee, was ich meine nur, was ich interessant finde, ist, du hast sozusagen, das Role Model war so ein bisschen jemand, der akkumuliert Meisterwerke.
Ja, ja.
Oft ist es ja so, dass Leute erzählen, der Onkel hat auch schon gemalt oder die Künstlerin nebenan oder so.
Bei mir waren das wirklich tatsächlich der Kanon der damaligen Zeit, der so unmittelbar auch im Fokus stand. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwie einen regionalen Künstler gibt. Das hätte ich mir gar nicht vorstellen können.
Ja.
Also Künstler waren für mich in der Zeit wirklich Götter.
Ja, interessant, auf Götter kommen wir noch. Und wie ging es dann weiter? Also woher kam dann der Möglichkeitsraum, das auch selber zu schaffen? Weil du bist ja nicht Kurator geworden, auch wenn du sehr kuratorisch irgendwie in deiner eigenen Arbeit arbeitest, bist du ja Künstler geworden.
Na, da mein Vater wirklich großen Wert darauf legte, dass ich sozusagen eine sehr strenge handwerkliche Ausbildung bekomme, war das erstmal, muss ich mal das befreien, dass das nicht jetzt darum ging, dass ich den Beruf meines Vaters lernen kann, aber dass ich meine Hände trainiere. Mhm. Und dieses Training der Hände und diese Perfektion, und mein Vater ist wirklich, was Handwerkliches, was Arbeiten angeht, ein absoluter Perfektionist. In Millimeter ist ein Millimeter und den hat man zu respektieren. Und ich glaube, aus diesem Training heraus war das einfach wie eine Aufgabe, kopieren von Meisterwerken. Mhm. Und ich weiß, die ersten Bilder waren tatsächlich, ich glaube, ein, ja, doch, es war ein später Picasso, mhm. so aus der kubistischen Phase. Und das ist ja erstmal als Junge absolut unverständlich, dass ein Mensch so eine Form annimmt. Mhm. Wenn man auch noch nicht mal eine Vorstellung hat, dass da irgendwie Masken im Hintergrund liegen. Und dieses Kopieren dessen, da stellt man sich die Frage, warum ist die Nase jetzt irgendwie so verzogen? Und da kommt man auf einmal mit einem ganz anderen Denken in Kontakt, das so mir überhaupt nicht vertraut war. Mhm. Und ich glaube, das war tatsächlich eher das, was mich fasziniert hat, zu begreifen, dass man die Welt auch so vollkommen anders sehen kann. Mhm.
Und wie ging es denn dann weiter? Dann hast du Abitur gemacht und...
Na, ich habe sehr, sehr früh das dann wirklich, wie immer bei mir, betrieben. Also ich war, glaube ich, 19, hatte schon 3 Ausstellungen, hatte schon ein relativ großes Atelier. Also ich glaube, mit 16 hatte ich einen verlassenen alten Bauernhof, der in der Stadt lag und der abgerissen werden sollte. Mhm. Und der war so mehr oder weniger, glaube ich, 3-4 Jahre meine Bleibe.
Ja.
Ja, wirklich riesig, ich glaube, so knapp 400 Quadratmeter. Und am Anfang war das sollte so eine Art Kultur-Kunstzentrum werden von der Stadt. Mhm. Und wie es so häufig ist, am Anfang wollen sie alle mitmachen und am Ende ist man alleine da.
Weil das ist Ingelhof, das ist sehr, da BASF und so, oder? Ist sehr industriell
geblieben. Der Pharmakonzern Böhringer ist
hauptsächlich Böhringer, genau.
Und ja. Der Rest ist eigentlich ein großes Weindorf.
Ja. Und weil du sagst, du irgendwie sehr exzessiv bist, oder? Mhm. Also, oder beziehungsweise sehr, wenn du was machst, machst du es irgendwie intensiv.
Ich glaube, eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht.
Ja, und das heißt, du hast schon über das, du hast quasi schon wahnsinnig viel praktiziert.
Ja, also ich bin, als ich in die Akademie gekommen bin, hatte ich tatsächlich schon wirklich große Ausstellungen, auch große Installationen gemacht. Also ich habe damals dann angefangen, sehr viel Skulptur und ja, im Bereich von Licht und Lichtinstallation zu arbeiten. Und ich glaube, die größte Ausstellung damals war schon so eine Art, ja, begehbarer James Turrell-Raum, mhm. Über mehrere, also eigentlich, was ich versucht hatte, war ein Hans Arp sozusagen in verschiedenen Fassungen in hintereinander liegenden Räumen zu konstruieren. Das war, ja, ich würde mal sagen, eines meiner größten Projekte überhaupt. Mhm.
Und in welche Akademie bist du dann gegangen?
Dann hatte ich mich hier in Berlin beworben mit einem wunderschöne Absage, die lautete, das vergesse ich nie und leider habe ich dieses Schreiben nicht mehr. Ich habe weder ein Farb- noch ein Raumempfinden und man empfiehlt mir eine ganz andere Karriere. Mhm. Und gleichzeitig mit der gleichen Mappe habe ich mich dann in Düsseldorf beworben. Mhm. Und da war es vollkommen umgekehrt, da durfte ich das Grundstudium überspringen und direkt im Hauptstudium beginnen und man dachte so, kann das sein? Das
interessant.
Ist die gleiche Mappe. Wie unterschiedlich reagieren Menschen darauf? Ja, und dann bin ich in Düsseldorf gewesen.
Und interessant, weil Düsseldorf war damals ja noch viel renommierter, oder?
Ja, ja. Also ich wollte einfach eigentlich nach Düsseldorf, was die Schule anging.
Ja.
Aber man will irgendwie auch, wenn man da zum Kaff kommt, eigentlich in die Stadt. Und deswegen wollte ich nach Berlin.
Klar. Aber hat dich schon getroffen, oder?
Ja, also ich meine, das war damals, wollte ich ja noch bei Gerhard Richter studieren. Und als ich mit Richter sprach, gab am Ende eher so eine, bei mir wird nur gemalt.
Ja.
Und dann dachte ich so, das ist mir tatsächlich ein bisschen zu klein in diesem Moment, schon so einen Verschluss zu schaffen eigentlich letztlich. Und dann bin ich glücklicherweise dann bei 2 Frauen gelandet, bei Nan Hoover und Jette Lover. Und mit den beiden habe ich am intensivsten dann gearbeitet.
Weil es eine andere inhaltliche
Diskussion. Ja, es gab einfach kein Medium, das fand ich interessant.
Also
man fing dann wirklich tatsächlich erstmal, was man heute vielleicht als konzeptionelle Kunst, mit einer Idee an. Und mit dieser Idee geht man dann erstmal lange Zeit einfach inhaltlich ins Gespräch und dann sucht man nach einer Form und einer Übersetzung, welches Medium auch immer.
Wo sind wir da jetzt zeitlich, als du in Düsseldorf warst?
Da sind wir so in den Anfang der 90er Jahren.
Ah ja, okay. Interessant. Und dann Weil interessant ist, du hast es ja jetzt erzählt, hier Arp, Picasso, das sind ja quasi dann wie so Götter, ja? Also, und alle ja schon nicht mehr im Leben, oder, zu dem Zeitpunkt?
Ja, waren, glaube ich, alle schon tot.
Ja, wie war das dann, wie war das denn mit den Zeitgenossen? Also war das ein, war das anders, als du dir das sozusagen irgendwie vorgestellt hast?
Ja, also Zeitgenossen, die gab es natürlich schon in dem Sinne. Also dann tatsächlich Onkawara war so jemand, der so richtig reingehauen hat. Einfach, der dann alles auf den Kopf gestellt hat bei mir. Oder auch Dan Flavin, diese sprödliche Skulptur. Das waren natürlich Dinge, die ich aber nicht sehen konnte zuvor.
Ja.
Also dafür muss man ja dann in dem Fall reisen. Und das ging dann so mit 17, 18 auch los, dass ich dann an andere Museen gefahren bin. Aber so relativ einen Kontakt daher zu herzustellen, war erstmal mir gar nicht so leicht möglich.
Und wann, glaubst du, war der Moment, wo du gemerkt hast, das ist jetzt deine Arbeitsweise? Weil das Interessante bei deiner Malerei oder bei deiner Arbeit ist es ja Malerei fokussiert, aber ja doch, hin und wieder gibt es mal eine Schwelle oder so, aber an sich ist es ja Malerei, die aus einer Narration oder einem realistischen Bildern gespeist ist, aber abstrakt sozusagen erscheint. Wann, glaubst du, war der Moment, wo du so deine Formsprache gefunden hast?
Na, eigentlich wollte ich strikt das eigentlich umgehen, eine Formsprache, also eine eigene Handschrift. Das war, es gibt so einen Ausspruch von mir und ich glaube, der hat mich lange wirklich geführt. Und der hieß, bloß kein Müller erkennen, wenn man in den Raum geht.
Mhm.
Also diese Idee, dass sozusagen dieser persönlichen Handschrift, egal in welchem Medium man sie schafft, habe ich eigentlich lange versucht, wirklich zu meiden. Also deswegen, ich habe lange Zeit auch mit Computern sprödeste, trockenste, informelle Kunst betrieben. Und es war eigentlich tatsächlich ein Verschluss der Malerei. Ich habe fast 20 Jahre nicht gemalt.
Mhm. Sondern?
Fast nur gezeichnet und geschrieben.
Mhm.
Und skulpturale oder installative Arbeiten gemacht. Und die Malerei ist eigentlich so um 2013, 14 zurückgekehrt. Und mit einem Versuch eigentlich. Ich wollte ein Frühwerk von mir ausstellen in der Galerie Thomas Schulte. Und das war, glaube ich, als ich 14 oder 15 Jahre war. Und ich wusste, dass meine Eltern das aufgehoben haben.
Mhm.
Und wie es so häufig vorkommt, genau in dem Moment, wo ich es brauchte, war es nicht da. Und dann dachte ich im letzten Moment, ach komm, du hast es ja gemalt, jetzt malst du es halt nochmals.
Und was war das, ein Bild?
Es war ein Bild.
Mhm.
Und somit habe ich
was war da
eigentlich
drauf?
Mein eigenes Bild kopiert. Man könnte sagen, es ist eigentlich so ein alter Röhrenfernseher,
mhm,
in dem so eine Art abstraktes Monster aus dem Fernseher rausspringt und aus so einem strengen Rasterung auf einmal so, ja, wie für eine Art Geschwür raustritt.
Mhm. Mhm.
Sehr abstrakt. Das,
und war nicht mehr da und dann hast du es.
Ja, genau. Und dann habe ich sozusagen, wollte ich es wieder malen. Und dann tatsächlich aus diesem ersten Versuch ist tatsächlich eine ganze Reihe von Arbeiten entstanden. Die heißen alle Reproduktion von Frühwerken, wo ich wirklich sozusagen meine Werke 20 Jahre, 30 Jahre später nochmals male.
Mhm.
Und durch diesen eher sehr konzeptionellen Zugang kam tatsächlich so eine Leidenschaft, die wieder eigentlich so geschlummert hat.
Mhm,
also wenn die Welt eigentlich immer nur in Grautönen existiert und dann explodiert die Farbe wieder vor dir, hat mich das wirklich so reingezogen.
Aber ich glaube, damals war auch Malerei ziemlich abgesagt, oder?
Naja, wenn man jetzt mal so überlegt, du willst die Handschrift nicht verweigern oder du willst sie nicht erkennbar machen, hast du natürlich, suchst du ja eigentlich Formen von Distanzen, mhm, zwischen dem Werk und dir selbst. Und dieser Distanz ist sinnvoll oft, wenn man darüber nachdenkt, dass ein Kunstwerk wie eine Sprache funktioniert, dass sie jemand anders verstehen will. Sie ist aber dann schwierig, wenn sie versucht, in die andere Richtung zu wirken, wenn man sozusagen in sich selbst hineingehen will. Und diesen Konflikt, der da sich aufgemacht hat, wurde mir dann irgendwann ganz klar, den muss ich irgendwie beiseite liegen und ich muss genauso, wie ich heraustreten kann, versuchen, wieder hineinzutreten. Und da taucht man dann natürlich auf sich selbst in einer ganz anderen Form. Und dann habe ich gesagt, ja, lass dem einfach mal einen freien Raum und gib dem mal diesen Moment, dass er wirklich vielleicht doch seine Handschrift sucht. Und das ist so in den letzten Jahren dann intensiv auch entstanden.
Naja, vielleicht ist deine Handschrift ja dieses Verschleiern oder dieses...
Ja.
Weil du arbeitest ja, du malst, dann fotografierst du es ab, dann wird das gedruckt und das wird dann wieder bemalt, oder?
Also sind ja, das so sind ja sozusagen tatsächlich fast schon technische Distanzen mit dem Fotografieren. Es verzögert einerseits tatsächlich den Malzeitraum, weil dann gehst du drucken, dann bringst du es auf und malst wieder, dann fotografierst du es wieder. Und teilweise sind die Bildinformationen, die in die neuen Bilder getragen werden, stammen sie aus anderen Bildern. Also es sind schon fast Hybride an der Stelle. Und dann kommt dieser Moment aber, dass dieses dann doch in, ich würde sagen, zusammenwachsen muss, diese ganzen Ebenen. Und das ist vielleicht eher so ein Gespräch manchmal, was ich mir vorstelle, dass dieses Bild mir eher versucht zu erklären, was es eigentlich sein will. Mhm. Und weniger ich derjenige bin, der sagt, so sollst du werden.
Aber interessant, es gibt ein Bild mit dem Titel irgendwie sowas wie der erschöpfte Polke, erinnere ich das richtig? Mhm. Also das ist ja auch jemand, der immer eigentlich so eine Art, der das ja immer wieder verneint hat und immer wenn man das Gefühl hatte, jetzt ist es sozusagen typisch, dann wieder nicht wie bei Gerichter so ein kalkulierter Bruch, wo es sozusagen von der verwischten Malerei in die Abstraktion ging und wo man fast das Gefühl hat, es sind sozusagen darauf angelegte Brüche, ist es hier ja wie so mit sich selber kämpfen. Der war doch, hat er auch noch unterrichtet in Düsseldorf damals.
Ja, oder? Aber mit denen hatte ich damals tatsächlich keinen Kontakt. Also bei Polke ist es ja so im Grunde so eine Alchemie zwischen Spielerei, fast manchmal mystischen Verstecken und dann einem Humor, der mir erstmal relativ ehrlich gesagt fremd ist. Und immer wieder sozusagen das Experiment aufzusuchen, auch malerisch aufzusuchen. Ich meine, die ganzen Konstellationen, Experimente, die im Bild beginnt, haben immer für mich so eine Art, ja, wie so eine Art Setzkasten. Man kann unglaublich viel, oder sehe ich bei Polke, in so einen Setzkasten integrieren und jedes Mal schüttelt er es neu durch. Und ich glaube, das ist diesen spielerischen Charakter ist so einer, der immer wieder auch in so eine neue Ästhetik fällt. Und ich glaube, das finde ich an Polke zum Beispiel spannend, dass man einfach von einem fast romantischen Bild in so fast ein Bad Painting landet und das manchmal sogar im gleichen Bild.
Mhm. Weil die Auseinandersetzung mit Malerei ist für deine Arbeit selber ja, also auch, sage ich mal, die analytisch-intellektuelle sehr wichtig.
Also, weil das liegt aber ziemlich einfach daran, ich weiß nicht, was Kunst ist. Mhm. Und ich meine, ich bin jetzt 54 und versuche es immer auch noch herauszufinden. Und das ist fast schon, man hat die Vorstellung, dass man, ähnlich wie beim Sinn, dass man ihn finden könnte, tatsächlich, was Blödsinn ist, man kann ihn nur herstellen. Mhm. Man stellt den Sinn her und wir stellen natürlich auch die Idee her, was Kunst ist, weil es ist das, was wir behaupten von ihr.
Jetzt eröffnest du eine große Ausstellung im neuen Museum, was interessant ist, weil das ja per se eigentlich kein, also eines der wichtigsten Museen in Berlin, aber per se jetzt kein Museum der zeitgenössischen oder Gegenwartskunst. Zeigst dort eine Installation, die du schon mal im Städelmuseum gezeigt hast, in veränderter Form, Der geschenkte Tag, der sich auf die griechische Mythologie bezieht. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber Der geschenkte Tag ist der Tag in sowas wie quasi dem Fegefeuer und im Paradies, in Abwechslung, in der Repetition, oder?
Also die Geschichte ist relativ einfach. Wir haben eine sehr hübsche Frau, die von Zeus in Form eines Schwanes besucht wird und befruchtet wird in dem Sinne. Und am gleichen Abend noch kommt ihr Ehemann, der König von Sparta, zu ihr ins Bett gekrochen. Und dann gebärt diese Frau zwei Zwillinge, Castor und Polydeukes. Der eine sterblich, weil er von einem Menschen gezeugt ist, und Polydeukes von Zeus unsterblich. Und diese beiden Zwillinge und Brüder erleben ganz typisch ihre Abenteuer in der griechischen Mythologie, bis es zu einem sehr großen Kampf kommt, wo einer der beiden Brüder stirbt. Und der Polydeukes, der Unsterbliche, bittet seinen Vater Zeus, ihm die Unsterblichkeit zu nehmen, damit er seinem verstorbenen Bruder in den Hades folgen kann. Mhm. Das ist so eine kurze die Geschichte. Und Zeus entscheidet daraufhin, dass er ihnen beiden jeweils einen Tag in der Unterwelt im Hades zuschiebt.
Und gemeinsam.
Gemeinsam.
Okay.
Und dann einen Tag gemeinsam auf Erden oder im Olymp. Mhm. Und somit pendeln diesen beiden Brüder jeweils zwischen der Unterwelt und dem Olymp.
Okay, sie kriegen den Tag geschenkt, deshalb der geschenkte genau. Tag.
Mhm. Und die Idee war zu fragen, also ich bin jetzt gar nicht so unmittelbar interessiert gewesen an der griechischen Mythologie, sondern ich habe sie eigentlich genommen, weil ich mich gefragt habe, ob Narration in einem abstrakten Bild funktionieren kann. Normalerweise hat man ja dann irgendwie Figuren und einen Hintergrund, einen geschichtlichen, politischen oder wie auch immer. Man hat sozusagen ein Set und aus diesem Set entwickelt man die Geschichte. Das steht alles ja im abstrakten Bild nicht zur Verfügung. Und diese Frage stellen, kann Abstraktion erzählerisch wirken, war sozusagen das erste Modell zu überlegen, kann man überhaupt einen Tag erzählen? Das ist jetzt noch nicht mal unbedingt eine Geschichte, sondern eher vielleicht ein Zeitfenster. Und das versuchte dieser geschenkte Tag nachzuvollziehen.
Weil du hast, das sind 24 Paneele und du hast die jeweiligen Arbeiten in der Stunde des Tages
gemalt.
Also das ist eigentlich wie so ein Reenactment auf eine Art auch, oder?
Ja, es ist vielerlei. Es ist ein Tagebuch, es ist ein Dokument. Es beschreibt wirklich sozusagen die Stunde, wie ich sie am Tag erlebt habe, malerisch erlebt habe. Und gleichzeitig hat es aber auch, weil man ja immer wieder in diese Stunde dann erneut kommt, ist diese Stunde schon mal manchmal ein sehr seltsames Gefühl, wie besetzt gewesen, und kann man sie wieder befreien und malerisch eher neu begegnen oder folge ich dem, was vor mir liegt, und dieses Spiel immer wieder sozusagen zurückzukehren zu dem, was am Tag davor war.
Und aber jetzt. Ist quasi sozusagen auch die Beschäftigung mit der griechischen Mythologie, weil es die älteste Narration ist, die wir irgendwie kennen?
Also ich wollte einfach eine stabile Geschichte haben, die schon erzählt wurde, statt eine neue zu entwickeln. Und der zweite Grund ist, dass es eben auch so eine Art Medientheorie gibt. Was ist eigentlich ein Bild? Und welches ist das erste Bild, was wir als Menschen jeweils uns begegnet, ist tatsächlich sozusagen das Spiegelbild. Da wissen wir ganz genau, es muss ein Bild sein, weil es ist, ich bin es nicht, also ist es ein Bild. Mhm. Also dieses erste Bild ist bei Castor und Polydeukes natürlich auf eine ganz andere Art und Weise gegeben, weil sie eben Zwillinge sind und sich gegenseitig auch immer Spiegelbild sind. Mhm. Und das war auch so die Idee sozusagen auch mit der Reproduktion, dass das Spiegelbild sozusagen auch in der Form der Reproduktion ist, dass ich jeweils diesen Akt des Reproduzierens habe und diesen Akt, des Genialen oder des Genius, der Formentwicklung im Moment neu. Und das ist sozusagen immer ineinander verschraubt in dem Bild.
Mhm. Ja, und natürlich auf eine Art auch eine Zeitlosigkeit, oder?
Ja, man fragt sich natürlich, welchen Tag kriegen sie geschenkt? Kriegen sie eigentlich immer den gleichen geschenkt? Also reproduziert sich der Tag oder ist es jeweils ein neuer Tag? Weil das Interessante bei den Griechen ist, der Hades wird eigentlich gar nicht so unterschiedlich zur Welt beschrieben, nur beschreiben die Griechen den Hades, dass alles eingefroren ist. Und tatsächlich ist das, was ein Bild ist, ist ein gefrorener Zustand, in dem keine Zeit mehr existiert.
Ja, aber ich finde auch interessant, dass du ja damit quasi nicht wirklich verortbare, zeitlose Bilder schaffst, die, also weil du hast Unkawara erwähnt, da ist ja interessant, da Bild sieht, ist ja abgebildet der Tag, an dem das Bild entstanden ist. Hier ist es sozusagen die älteste Geschichte überhaupt. Du willst eine Geschichte, versuchst zu experimentieren, kann Abstraktion Geschichten erzählen. Und das ist, finde ich, ja ein Problem oft in figurativer Gegenwartsmalerei, dass du der manchmal ansiehst oder häufig ansiehst, von wann sie ist. Oder beziehungsweise sie sehr stark irgendwie verortbar ist, dann. Oder das, finde ich, ist das Hauptproblem zum Beispiel bei Fotografie. Also die Kraft von Fotografie, aber auch gleichzeitig wiederum das Problem, Und die, das Tolle an Malerei, dass sie so zeitlos sein kann, weil diese Bilder von dir, die könnten vor vielen hundert Jahren entstanden sein oder in vielen hundert Jahren. Oder?
Ja, ich würde sagen, man fragt sich auch häufig, zu wem spricht man eigentlich mit seiner Kunst? Und sind es eigentlich nur immer die Vorstellungen sozusagen der Zeitgenossen? Oder kann man nicht tatsächlich auch sich vorstellen, dass man zu einer Generation spricht, die noch gar nicht geboren ist? Weil ich finde es faszinierend, dass man in der Kunst eben tatsächlich diese zeitliche Reise begehen kann. Also dass man zurückgehen kann und im Entwurf auch so sich sagen, vorstellen kann, wie eventuell die Zukunft ist und wer auch dann zukünftig Betrachter sein könnte von dem Bild.
Aber interessant finde ich wieder eigentlich, du jetzt sozusagen mit fortgeschrittener Karriere, ist es wieder eher die Nähe zu sage ich mal, einer anderen Generation, wie du als kleinen angehenden Lehrling, weil es sind ja eben, weil was ist da noch ausgestellt im neuen Museum? Da sind ja Antiken,
oder?
Die Antike
und die Vorgeschichte. Also es ist natürlich ein Rahmen, der versucht zu erklären, und deswegen mag ich eigentlich auch dieses Museum, auch für dieses Bild. Im Grunde geht dieses ganze Museum einer oder einigen Fragen nach, aber eine der wesentlichen Fragen ist, was macht der Mensch im Leben und wie stellt er sich Leben und nach dem Leben das Leben vor?
Ja.
Ob es jetzt ein Tod ist, ein endgültiger oder einer ist, der in der Form in der Wiedergeburt. Es geht aber immer sozusagen um die ontologische Frage, was ist ein Mensch? Und ich glaube, zum Beispiel der abstrakte Ausdruck, den wir in einer abstrakten Malerei zeigen, der hat einerseits was vollkommen Absurdes, warum wir das tun. Also warum stellen wir uns vor so ein Bild, das wollen es eventuell bewundern oder uns verängstigen. Also es ist ein seltsames Gespräch, was man da einfach aufsucht.
Ja.
Und dieses Gespräch ist doch bei allem ein sehr ernstes Gespräch auf eine gewisse Art und Weise, weil es immer wieder versucht zu erzählen, was eigentlich Menschen sind und was ein Mensch ausmacht. Und das ist tatsächlich ein schöner Ort, weil das eben sozusagen an diesem Ort über einen Zeitraum von 4000 Jahren oder noch in Teilen sogar noch länger erzählt wird.
Interessant, ja. Und es ist aber nicht so, dass da Elemente sind, weil es ist ja interessant, wie du mit den Übergängen umgehst, also wie quasi die eine Stunde in die nächste geht. Und mal sozusagen kaschierst du es und es ist wie versteckt und mal ist es hervorgehoben. Aber du hast vorhin das Spiegelbild erwähnt. Es gibt aber keine reflektierenden Oberflächen, oder?
Nein, aber tatsächlich in der Form, Sprache im Bild sind tatsächlich einige Formen, man kann es sich tatsächlich fast wie ein Alphabet vorstellen, die im Bild sozusagen gespiegelt sind, also als Spiegeleffekt auftauchen, aber tatsächlich nicht in der Oberfläche.
Weil in anderen Arbeiten von dir gibt es das,
dass der Betrachter... Gibt es ja sehr viel mit dem Glas und
Metallen,
mit denen ich auch arbeite, wo tatsächlich mit dem das Glas wirklich versucht, die Umgebung, in dem das Bild hängt, in das Bild zu integrieren.
Erzähl mal ein bisschen, also das sind ja jetzt richtig klassische Malereien, ne? In der Museum, in dem neuen Museum Ausstellung. Aber du zeigst jetzt hier in St. Agnes einen Querschnitt von unterschiedlichen Arbeiten und vielleicht erzähl mal ein bisschen, wie dein Prozess ist, weil wir haben vorhin kurz erwähnt, eben drucken, malen, fotografieren, es sind ja wie so, ja, du, also nicht nur die Distanz in, von wegen Hand hält Pinsel auf Leinwand, sondern auch, es sind ja sehr lange zeitliche Distanzen, weil das verschwindet dann aus dem Atelier, wird irgendwo anders bedruckt, kommt wieder zurück. Dann sind es Spiegel, Glas, Kunststoffoberflächen. Wie ist der Prozess?
Das ist eigentlich wirklich ein sehr langer Zeitraum. Und auch relativ typisch überhaupt für meine ganzen künstlerisches Arbeiten, dass es zwischen dem Zeitpunkt einer Idee und der Konkretisierung dieser Idee meistens zum Teil wirklich auch Jahre liegen. Und ich arbeite manchmal noch an Arbeiten. Da habe ich vor 5 Jahren mit dem Gemälde begonnen. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass eine meisterliche Malerei dafür sorgt, dass es sozusagen einen bestimmten Zeitraum benötigt, sondern tatsächlich, es gibt so ein Gespräch. Das heißt, man kommt ins Bild hinein und das Bild gibt dir Raum und manchmal kommt der Tag, da da schmeißt sich das Bild einfach raus. Da will es dich nicht. Da willst du an das Bild herantreten und an dem weiterarbeiten und du merkst, es geht auf keinen Fall, weil das, was ich jetzt gerade vorhabe, mit dem, was vor mir ist, überhaupt nicht in Kontakt tritt. Das ist so eine, man könnte sagen, Psychologie von auch einer gegenseitigen Bespiegelung ineinander. Aber die Hand ist wahrscheinlich in diesem ganzen Prozess das schnellste Werkzeug. Die macht das besonders, wenn sie professionell trainiert ist, was sie in meinem Fall ist, vieles sehr viel schneller, als mein Kopf das macht. Und als ich wieder anfing mit der Malerei, habe ich mir überlegt, ich muss irgendwelche Handicaps einbauen. Dinge, die der Hand sozusagen entschleunigen, dass sie langsamer wieder wird. Und das fing damit an, dass ich auf Glas gemalt habe. Das ist eigentlich ein Bildträger, der eigentlich gar keine Farbe liebt. Du musst in besonderem Maße musst du Glas meistens im Liegen malen, statt dass das Bild vor dir steht. Ich habe versucht, so wenig wie möglich am Anfang tatsächlich mit dem Pinsel zu arbeiten, also mit dem klassischen Werkzeug in der Malerei, sondern mit einer großen Farbrolle und versucht nur mit der Ecke zu malen oder mit dem Lappen oder mit den Fingern unmittelbar. Also alles, was versucht, die Sache zu entschleunigen und einen anderen Kontakt herzustellen. Und diese zeitlichen Brüche mit diesen Techniken ist, du gehst ja, ob das nun jetzt wirklich eine Fotografie ist oder ob es nur eine Erinnerung in deinem Kopf ist. Wenn du rausgehst und die mit der arbeitest und wieder zurücktrittst, kannst du die entweder jetzt tatsächlich wieder hervorrufen und in Form, indem du dich erinnerst und es malst oder eben indem du es druckst in das Bild. Es gibt sozusagen immer Verzögerungstaktiken im Bild, um eine Entschleunigung zu bringen. Und das der Grund dessen ist, in der Abstraktion haben wir die Gefahr der Beliebigkeit. Also es ist sehr, sehr schnell, dass man nur mit dem mit Befindlichkeiten agiert, ob das einem gefällt oder nicht gefällt. Das ist auch immer meine Schwierigkeit, dass viele Menschen, wenn sie ein Bild sehen, sagen, ah, die Farbe mag ich nicht. Als sei das irgendwie ein Kriterium, ob man eine Farbe mag oder nicht. Also es gibt viele Farben, zum Beispiel das Gelb, mit dem ich richtig große Schwierigkeiten habe. Und ich meide es eigentlich, Gelb zu verwenden. Und trotzdem kommt die Farbe auch immer wieder
Muss
vor.
Muss es manchmal sein.
Ja, sozusagen, das ist überhaupt ein Problem, sozusagen. Mag ich das, was ich tue? Mag ich das, was ich sehe? Ich glaube, das ist so eine Kategorie, die man austreiben muss regelrecht. Und
aber interessant ist ja, dass die Impulse sind ja realistische Bilder oder konkrete Einflüsse, die dann ja wie so eine, fast durch den Wolf gedreht werden von dir, oder? Also dann, wie verschleiert ist mir vorhin zumindest als Wort irgendwie, dachte ich.
Naja, jedes Ding hat sozusagen eine Oberfläche, das uns unmittelbar scheinbar verständlich vorkommt. Aber hinter dieser Oberfläche, und was es auch immer ist, liegt nochmal eine ganz andere Welt, die Welt des Inneren. Und ich glaube, gute Malerei stört das. Versucht die Oberfläche sozusagen faltig nach innen zu legen und versucht das, was innen liegt, nach außen zu tragen. Das ist so eine Art Prozess, der dann verschleiernd wirken kann, weil die Oberfläche sich versteckt auf eine gewisse Art und Weise. Aber dadurch, weil etwas entnommen wird, gibt es Platz für etwas anderes.
Und welche Hinweise geben einem die Titel? Zum Beispiel, ich meine, eins ist Seilbahn. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, eine Seilbahn ist, lange Zeit wollte ich überhaupt nicht Werke betiteln.
Ja.
Weil mir Titel tatsächlich als übergrifflich vorkam. Weil ein Titel ist fast schon mal, oder kann in der Funktion fast wie eine Gebrauchsanweisung für ein Bild agieren. Und jahrelang habe ich eigentlich unbetitelt und dann kommt aber so ein funktionales Problem. Es gibt nichts Langweiligeres und Komplizierteres als Zahlen, zum Beispiel Untitled 7, 403. Und wenn man dann anfängt, tatsächlich im Studio auch mit Kollegen oder mit in einem Team zu arbeiten, sind diese Nummern noch unsäglicher. Und dann entsteht etwas sehr Schönes, dann, weil man sich die Nummern so schwer merken kann, dass Leute anfangen, so Ersatztitel zu schaffen. Das das gelbe Monster. Und dann hat man so einen Titel und ich fand es interessant, diese Ersatztitel brachten so die Titelfrage nochmals zurück. Früher hatte ich fast 20 Jahre versucht, die Titel einem Computersystem zu übergeben, dass er einfach aus dem Alphabet eine Buchstabenkombination schafft. Aber jetzt, in den letzten Jahren, ist vielleicht die Vorstellung, dass es nicht nur übergriffig ist, das besetzt, sondern man kann wunderbar Fallen stellen mit dem Titel. Also man kann einen ganz anderen Weg öffnen, der vielleicht nicht sofort ersichtlich ist. Und dann über einen Umweg kommt man in das Bild rein. Also das ist die Frage der Polke. Da ist kein Polke zu sehen, ja. Aber warum einerseits jemand, der kunstgeschichtlich ein Stück weit auskennt, sieht, dass ein bestimmter Farbauftrag verwendet wurde in dem Bild, der von Polke auch häufig verwendet wurde. Aber ist das jetzt nur ein Hervorzitieren, dass es sozusagen jemanden gab, der das auch schon gemacht hat? Oder tritt der Polke als Person auf, als Künstler auf? Und in diesem Spannungsfeld ist das Bild auch eher zu verstehen, als nur es technisch zu versuchen
nachzuvollziehen. Ja, und die konzeptuelle Auseinandersetzung mit Malerei. Ne? Aber interessant, weil im Prinzip ist das ja auch auf eine Art ein kontrollierter Kontrollverlust. So wie du immer diese ganzen Distanzen einbaust im Prozess, ist hier auch wieder quasi, wahrscheinlich wird das dann im Atelier irgendwie, keine Ahnung, nennt das jemand Seilbahn und dann greift man es auf oder irgendwas anderes, irgendwie kommen da Zufälle zusammen und dann wird das quasi mit eingebaut. Das ist aber interessant, dass du das erwähnst, weil mich hat es immer gewundert, dass der Richter seine Bilder abstraktes Bild und dann Nummer, wo ich dann irgendwie dachte, warum gibt er denn vor, dass es abstrakt ist, wenn es doch gleichzeitig eigentlich quasi der Blick in die eigene Seele ist oder so, weil die ist ja eigentlich dann gar nicht abstrakt. Ja, also es ist dann fast irgendwie so didaktisch. Aber ich finde das interessant, dass es dann eben nicht ohne Titel ist, sondern
Zum Beispiel sehr schön bei Seilbahn. Seilbahn ist mal sowas, es verbindet ein Oben und ein Unten meistens, eine Seilbahn, also zwei gegensätzliche, und man bewegt sich zwischen den beiden Gegensätzen. In dem Fall soll die eine Seite die Vorstellung eines Olymp, den wir in den Himmel lokalisieren, und den Hades in die Unterwelt. So, die Seilbahn verbindet genau diese beiden. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich die beiden Begriffe Olymp und Hades nehme oder Seilbahn. Seilbahn ist erstmal was sehr viel Technischeres und hat mal befreit eigentlich dann das Bild von dieser ganzen Mythologie an dieser Stelle, weil diese großen Begriffe nicht vorkommen. Und es fokussiert aber auch etwas anders, dass man zwischen diesen beiden eine Bewegung hat. Und die Bewegung interessiert mich viel mehr, als sozusagen eine Repräsentation für die beiden Orte zu schaffen, was der andere Titel dann in dem Fall hätte.
Ja, ich finde interessant, was es aber für Bilder auch wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich im Kopf entstehen. Also weil man hat ja auch gleich so Assoziationen. Ich hatte so Assoziationen zur Landschaftsmalerei und irgendwie.
Ist es auch. Ja. Tatsächlich viele der Arbeiten, die wir jetzt in deiner Stellung hier zeigen, arbeiten mit ganz klassischen Formen von der Lichtperspektive, die wir eigentlich in der Landschaftsmalerei kennen, mit Schattierungen und Untermalungen, mit bestimmten Transparenzen. Das sind alles Techniken, die wir eigentlich in der Malerei überwiegend in der Landschaftsmalerei verwenden, ohne tatsächlich jetzt konkrete Landschaft zu zeigen.
Ich fand das Erlebnis auch total interessant, was ich vor ein paar Jahren in deiner Ausstellung hatte, hier in der Wemhöner Collection, weil da hast du irgendwie pornografische Motive verwendet, die aber in abstrakten Bildern geendet sind. Aber man sieht oft, das sind einfach also sehr großflächig.
Also diese ganzen pornografischen Bilder ist fast, man könnte sagen, Programmmalerei in dem Sinne. Oder versuchten, das sind nicht nur pornografische Bilder, sondern sind alles Bilder, in denen eine Selbstbefriedigung vorkommt.
Ja.
Es gibt also sozusagen nie das Gegenüber, also eine ganz entschieden spezifische Form des Sex, nämlich den Sex mit sich selbst. Das war so die Idee, dass ein abstraktes Bild sozusagen kein Außen kennt. Es bezieht sich nicht auf den anderen oder auf etwas anderes, sondern es bezieht, und die ganzen Bezüge sind immer nur selbstbezügliche Bezüge. Und es gibt fast sozusagen eine eine Leidenschaft im Abstrakten zu sich selbst hin. Und das war sozusagen, warum ich gerade dieses spezifische pornografische Bild gewählt habe, also wo jemand sich auf sich selbst bezieht.
Mhm. Wieder auch wie ein bisschen wieder dieses Spiegelbild, die Selbstverliebtheit,
genau, ja,
auf eine Art, ne? Mhm. Interessant, da fällt mir auch wieder eine Kritik ein, die ich mal gelesen habe über eine Richterausstellung bei Doffey, wo der Kritiker schrieb, das sei, die Ausstellung hätte für ihn, die würde sich anfühlen wie eine Eigenurinkur. aber interessant fand ich eben auch, man irgendwie, ich weiß gar nicht, woher ich das wusste, ob ich das im Text gelesen habe oder, aber es ist auch da eben interessant, was das im Kopf macht. Ja, also weil,
also wenn die Leute erkennen, dass dort ein Motiv liegt, zum Beispiel, gibt es so eine automatische Suche, weil die Idee, das Motiv zu entdecken im Bild, fast so funktioniert wie eine Art Schlüssel, wenn ich das entdecke, dass ich das Bild mir anders sozusagen herleiten und verständlich machen kann. Also das ist einfach sozusagen ein ganz einfaches Prinzip. Und das ruft natürlich abstrakte Malerei immer wieder auf, wie kann ich das verstehen? Weil unser Verstand unabhängig immer wieder als erstes in dieser Methode arbeitet, was sehe ich und wie verstehe ich das? Und das Motiv ist vermeintlich an dieser Stelle so eine Art Hilfestellung, um diese Abstraktion verstehen zu können. Dass sie nur einfach aufruft, dass es sozusagen selbstbezüglich sein soll, ist eigentlich eine ein Kommentar innerhalb der Abstraktion.
Aber triggert nicht all das, das Bild, die Form, wie es gemacht ist, der Titel, einfach den Sinn? Also die sinnliche Wahrnehmung, die...
Also meine Arbeiten sind ja in dem Fall erstmal vielleicht, dass ich auf dem meistens, fast ausschließlich auf dem rohen Leinwand arbeite. Also das ist nicht ein Prime oder eine Versiegelung oder eine Grundierung gibt, sondern dass dieses rohe Lein erstmal hat eine ganz andere körperliche Präsenz drin. Und ein Bild ist letztlich nicht nur sozusagen eine Bildinformation, sondern es ist auch der Bildkörper und der ja eine wirklich physikalische Präsenz im Raum hat. Und diese Körperlichkeit ist eine, die sich ja auch dann letztlich in die Farbe überträgt. Wie pastös ist die Farbe? Ist es etwas, was verschwindend dünn ist und sich fast verliert oder fast wirklich greifbar wird? Also diese ganzen, könnte man sagen, Oberflächenspannungen, die existieren, geben eben dem Bild eben eine Körperlichkeit, die mich auch immer selbst fasziniert. Es ist wirklich schön, mit der Hand einfach in die Farbe zu gehen, mhm, und sie auch wirklich auf der Haut zu spüren und sie wirklich sozusagen ins Bild ganz wörtlich hineinzutragen mit der Hand. Mhm. Das ist was ganz anderes, als einen Pinsel zu nehmen, wo so viel Distanz, mhm, zwischen der Farbe und der Hand existiert oder mir.
Also irgendwie ist es auch ein Ring immer mit Nähe, Distanz.
Ganz und gar.
Ja.
Das ist sozusagen, also ich für mich ist ein Bild zu malen ein wirklicher Kampf.
Also es ist wieder auch dieses Exzessive, wo du selber dann irgendwie Blocker einbauen musst, um nicht verrückt zu werden wahrscheinlich oder darin zu sehr aufzugehen.
Und also ich merke manchmal, möchte ich dem Bild einfach so eins in die Fresse geben.
Ja.
Also da gibt es so das sind unsere Urinstinkte letztlich. Wenn das Bild nicht das tut, was ich von ihm will, mhm, und ich merke, es geht in eine ganz andere Richtung, dann gibt es auch eine Reaktion darauf von mir. Die kann ganz unterschiedlich aus sein. Man sagt, okay, lass das. Und sei geduldig, oder jetzt gibt's eins.
Brauchst du also Umgangszeiten sozusagen.
Ja, und da, dieses Gefecht, was da oft...
Jedes zweite Wochenende
ist sozusagen kommt
dann zurück.
Etwas, das man leider tatsächlich kaum teilen kann mit dem Publikum. Das ist so, wo ich immer drüber nachdenke. Das sieht man halt vielleicht noch in so Restspuren, dass da sowas war wie ein Kampf. Aber es ist ein Erlebnis, was ja ein sehr intimes Erlebnis letztlich ist, dass ich versuche, irgendwie doch erkenntlich auch noch nach außen hinzugehen.
Mhm. Lass noch mal über diese anderen Elemente, mhm, sprechen, die im Raum sind. Also neben den Bildern an der Wand gibt es, was hat das mit diesen Schwellen auf, mhm, sich?
Die Schwelle ist eigentlich noch mal die Idee, die existiert eigentlich, ob sie jetzt physikalisch vorhanden ist, mhm, oder nicht, sie existiert immer in zwei Weisen. Es gibt einmal die Schwelle zwischen dem Betrachter und dem Bild, über die er gehen muss. Aber es gibt auch die Schwelle, wenn ich male. Es muss so, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, es gibt so eine Art Fluss, der sich anstaut und er braucht ein bestimmtes Niveau, um über diese Schwelle zu kommen, um dass es wirklich zum Akt des Malens kommt. Also dieses Anstauen davor ist sehr wichtig. Also eigentlich ist das vielleicht wie die Entscheidung, um eine wirkliche Entscheidung zu treffen, dass sich dann der Pinsel oder die Hand ins Bild führt, gibt vorher einen, ja, einen Schwellencharakter, den, und dieses Niveau muss erreicht sein, damit es zur Entscheidung kommt, dass es im Bild ist.
Passt das aber wieder gut natürlich auch zu Herdes und zur Seilbahn und sozusagen die Überwindung.
Und das andere Element jetzt in diesem Fall ist ja der große transparente Kubus, der im Raum steht, der sehr skulptural einfach ist, der erstmal auch nur ein Präsentationsdisplay ist und tatsächlich eigentlich ein Hybrid ist im Werk bei mir, weil das einerseits also eine spezifische Funktion hat, Kunst zu zeigen oder Kunst auf ihm zu zeigen, und gleichzeitig hat es aber ganz viel Charakter einer Skulptur. Und dieses hybride Element, ja, mit dem arbeite ich jetzt, ich glaube, schon fast 10 Jahre. Und interessanterweise lädt sich das mittlerweile richtig auf, weil einerseits habe ich durch meine kuratorische Praxis andere Kunst von anderen Künstlern auf dieser Skulptur gezeigt. Und gleichzeitig jetzt in diesem Fall, in dieser Ausstellung, zeige ich Arbeiten von mir selbst, die alle allerdings eine ganz spezifische Eigenart haben, weil sie alle die Form der Transparenz diskutieren. Wir haben da einerseits ja auch nochmal diese Körperlichkeit eines Bildes. Wir haben dieses kleine Bild Duet, was an der Wand hängt. Und wir haben das gleiche Bild nochmal als Abguss, als transparenten Abguss auf diesem Kubus hängen. Und das eine ist sozusagen tatsächlich eine ganz andere Bildinformation. Und hier wird tatsächlich die Körperlichkeit des Bildes, unten, wobei es transparent ist, viel in den Vordergrund gerückt.
Was mir extrem gut gefällt, ist die Durchsicht durch diese, ja, was ist das, Polycarbonat, oder? Dass man dadurch den Lein, die Keilrahmen sieht, weil das ist ja nicht allen geläufig. Also es hat sowas sehr fast Intimes, dass quasi die Rückseite des Bildes gezeigt wird und man eben die, ja, quasi die Konstruktion und auch dieses eigentlich fast total einfache, demystifizierende.
Einerseits ist es tatsächlich so der Schnitt in den Körper, in den Bildkörper rein, dass man tatsächlich das Skelett dahinter sieht.
Skelett, genau.
Andererseits hat es aber auch dieses schöne Banale, also dass es auch entzaubernd ist.
Genau, wie, sagen, Pop, ne? Ja, wie so ein Bühnenbild eigentlich, ja.
Merkt man, also wie ist es, ich wollte mal eine Ausstellung machen, die sich alle, jeden Tag die Bilder gewechselt werden, dass man die Vorderseite sozusagen Dienstag sieht, Mittwoch sieht man die Rückseite und das immer im Wechsel. Das ist so ein Moment, der in meinem Studio ständig passiert, der in der Ausstellung so gut wie nie vorkommt. Und die Durchsicht, das mache ich zum Beispiel sehr häufig in meinem Fall, da ich ja sozusagen ein offenes Gewebe habe, dringt die Farbe ja wirklich durch die Leinwand. Und manchmal schaue ich mir die Bilder von der Rückseite an und habe dann sozusagen fast wie so eine Art Durchschein oder so ein Schatten und stelle mir das Bild dabei vor, was auf der Vorderseite ist. Und mit diesem Sehen gehe ich wieder auf die andere Seite und versuche diese Gedanken, die ich von der Rückseite erfahren habe, jetzt in die Vorderseite wieder einzutragen.
Was ich nochmal interessant finde mit der Schwelle, weil die Schwelle ist was mich irgendwie stark beschäftigt, weil ich bin sozusagen zumindest was die Kunst angeht sehr privilegiert aufgewachsen mit eben diesem, Gerd Richter war der Trauzeuge meiner Eltern und die waren alle sozusagen da, waren aber eher als Kind eher wie eine Belastung, weil sie irgendwie, ich im Wettbewerb stand zur Kunst um die Aufmerksamkeit meiner Eltern und finde aber eben dieses Thema Schwelle total interessant, weil braucht die Kunst, wer sind die Rezipienten? Deshalb finde ich das so interessant, dass die Ausstellung im neuen Museum ist, weil die Leute gehen ja einfach ins Museum, ja, und haben gar nicht jetzt so, ich glaube, das trifft für die Nationalgalerie genauso zu, die gehen dahin, egal was da für eine Ausstellung ist, ne? Also nicht alle, aber viele. Wie wichtig ist die mehr wissen, sehen mehr? Oder wie ist sozusagen, was für ein Rezeptionslevel muss man haben, um mit deiner Kunst
der begegnen zu können? Es gibt ja heute wirklich einen schönen Begriff, dass Ausstellungen niederschwellig sein sollen. Mhm. Also zugänglicher werden sollen. Das ist ja sozusagen, es gibt ein Vorurteil, dass die Kunst elitär ist. Das ist tatsächlich aus meiner Betrachtung ein vollkommen absurdes Begegnen und diese ganzen Gedanken, die da momentan sich Ausstellungsmacher oder Museumsmacher sich Gedanken machen. Kunst ist grundsätzlich was absolut Elitäres. Es ist eine so komplexe Sprache. Das heißt aber nicht, dass dieses Elitäre ausschließend ist und weil wir zu etwas uns hinbewegen, was sowieso immer ein Mysterium bleiben wird.
Für alle, ne?
Für alle.
Genau.
Selbst für denjenigen, der es macht. Genau. Es gibt darin gar, und jeder kann für sich selbst suchen, wie weit er versucht, das für sich selbst aufzulösen. Man kann mit einem ganz anderen Wissen an ein Bild herantreten und trotzdem ein Erlebnis mit diesem Bild haben. Das ist dieses didaktische Vorstellung so einer bürgerlichen Kunstgeschichte, dass es ein richtiges Verstehen eines Bildes gibt. Es ist ein utopischer Mist, den wir beigebracht bekommen. Aber dass, wenn es nicht die Schwelle geben kann, wenn es nicht außerhalb ist, was ist dann da überhaupt noch der Grund, warum es existieren soll? Wenn es nur sozusagen integrierbar die ganze Zeit sein soll. Aber Kunst versucht ja gerade, Räume zu öffnen, die nicht unmittelbar begegnbar sind, die man sich eröffnen muss. Das Kinderspielen verstecken oder an der Stelle, weil sie darum wissen, dass es andere Räume gibt. Und ich meine, wie schön ist dieser Gedanke, dass ich einfach nur ein weißes Tuch über mich werfe und ich weg bin. Mhm. Was physikalisch nicht. Aber genau auf dieser Art mit diesen Tricks arbeiten natürlich ganz viel Kunst, weil sie versucht, Dinge zu erklären, die nicht unmittelbar immer in unserem Alltag ist.
Mhm, das sehe ich genauso. Ich glaube, man muss einfach nur über diese eine Schwelle in den Raum und dann ist man drin. Da muss man nicht vorher
ein Buch gelesen haben. Ohne Schwelle gibt es auch gar keine Energie. Also genau. Die braucht ja sozusagen ein Grenzwert, damit sie sich überhaupt aufstauen kann, anstauen kann, dass sie sich erfließen kann.
Super, vielen Dank, dass du uns hier mit einmal Herdes und zurück genommen hast. Wo steht für dich die Gondel auf der Seilbahn? Weiter unten, weiter oben? Lustig, bei mir ist sie nämlich in der Mitte.
Ich würde sagen, ich wollte auch in meiner Mitte sein. Also nicht ankommen, das ist schon was Schönes.
Michael, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die tolle Ausstellung und danke für deine Arbeit.
Danke, Johann.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.